Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie wissen, wir haben als Prüfungsform in diesem Modul die prüfungsäquivalenten Studienleistungen. Das heißt, statt einer ausschließlichen größeren Klausur oder mündlichen Prüfung am Ende kann man die Prüfung in kleinen Scheibchen ablegen. Und ein Scheibchen ist eben so ein Test. Und der erste findet am nächsten Mittwoch statt, hier in dieser Vorlesung, dauert etwa 30 Minuten. Und da es noch einiges Organisatorisches, auch mit der Sitzordnung, zu regeln gibt, möchten wir Sie bitten, rechtzeitig da zu sein, also idealerweise 5 bis 10 Minuten vorher, also nicht erst um 12.15 Uhr, sondern um 12.05 Uhr oder um 12.10 Uhr. Hilfsmittel sind keine zugelassen, also wenn Sie, sind auch relativ kurze, überschaubare Fragen. Okay, Modulprüfung ist hier auch nochmal erwähnt. Das brauchen wir nämlich auch vorher. Wir brauchen Ihre Modulanmeldung vorher, bevor Sie diesen ersten Test ablegen. Zu den Übungen diese Woche. Es könnte sein, dass es morgen ein bisschen Engpässe gibt. Also wenn Sie morgen irgendwie noch Rechenzeit benötigen in diesem Betriebssystemlabor bei uns im EN-Gebäude, dann gucken Sie, dass Sie möglichst frühzeitig dorthin gehen. Wir haben so den Eindruck, dass es sich eventuell im Nachmittag dann konzentriert und dann gibt es vielleicht keine freien Plätze mehr. Also insofern eher früher hingehen und nicht auf den letzten Drücker das Übungsblatt versuchen fertigzustellen. Sonst noch Fragen? Gut, dann ja, kommen wir zur Zusammenfassung von der letzten Woche. Thema 4, Koordination nebenläufiger Prozesse, wurde abgeschlossen. Wir haben noch mal ausgiebig über die verschiedenen Aspekte des gegenseitigen Ausschlusses gesprochen. Dass es eine praktisch Hierarchie von kritischen Abschnitten gibt. Auf höherer Ebene stehen einem Konzepte wie Monitor oder sowas zur Verfügung oder auch ein Semaphor. Der Semaphor selbst besitzt aber diese P- und V-Operationen, die wiederum atomar ablaufen müssen, die also nicht verzahnt ablaufen dürfen und deswegen selbst wiederum kleine kritische Abschnitte darstellen, die wiederum gesichert werden müssen, aber dann natürlich mit einem elementareren Mechanismus. Und der elementarere Mechanismus könnte zum Beispiel eine Schlossvariable sein, weil das Warten auf eine P-Operation, die von einem anderen Prozess ausgeführt wird, dauert ja nicht lange. Insofern kann man da eine Schlossvariable nehmen. Besser ist es, man nimmt allerdings gleich so eine Test-and-Set-Instruction, eine atomare Maschinenoperation, um das sicherzustellen. Dann haben wir uns mit dem Monitor beschäftigt, haben festgestellt, dass wenn im Monitor Situationen auftreten, wo der Prozess, der im Monitor sich befindet, blockiert wird, dann muss man den Monitor freigeben, weil sonst kann es zu Verklemmungen kommen. Und dafür hatten wir diese Bedingungsvariablen, diese Bedingungssynchronisation eingeführt und dann mit Hilfe der Bedingungssynchronisation eine korrekte, also verklemmungsfreie Darstellung dieses Bounded Buffer Problems gefunden. Zum Schluss, ja, dann noch Leser-Schreiber-Kooperation als ein Spezialfall eines kritischen Abschnitts, wo eben beliebig viele Leser, aber maximal ein Schreiber zu einem bestimmten Zeitpunkt anwesend sein dürfen. Und dann haben wir uns angeguckt, welche dieser Synchronisationsmechanismen etwa im POSIX-Standard, also praktisch in allen Unix-Betriebssystemen, dann zur Verfügung stehen. Unser neues Thema ist die Betriebsmittelverwaltung. Und Damit steigen wir jetzt ein. Betriebsmittelverwaltung ist praktisch die Kernaufgabe eines Betriebssystems. Modern sagt man heute Resource Management dazu. Das klingt ein bisschen aktueller, aber Betriebsmittelverwaltung trifft es genauso gut. Denn das Betriebssystem hat die Aufgabe, den Rechner, und der besteht im Wesentlichen aus Betriebsmitteln, zu verwalten und den Prozessen Betriebsmittel zuzuteilen oder auch wieder zu entziehen. Wir werden im Nachfolgenden feststellen, wie umfassend dieser Begriff eines Betriebsmittels ist. Hier mal zwei Beispiele. Ein Prozess besteht aus der Ausführung eines Programms. Wenn der Prozess kein Programm hat, was er ausführen kann, dann fehlt ihm praktisch sein wichtigstes Betriebsmittel. Also ist das Programm, der Code, ein Betriebsmittel für den Prozess, das er benötigt. Jetzt ist es aber leicht möglich, dass beliebig viele Prozesse dasselbe Programm ausführen. Insofern müssen wir jetzt den Zugang zu diesem Programm, wenn also der Prozess jetzt das Programm aufruft oder startet, muss man das nicht irgendwie bewirtschaften oder unter gegenseitigen Ausschluss stellen. Das ist also ein Betriebsmittel, was nicht bewirtschaftet werden muss und deswegen auch nicht unbedingt durch eine Betriebsmittelverwaltung kontrolliert werden muss. Dieses Programm muss aber im Hauptspeicher abgelegt werden, genauso wie auch alle Daten, die der Prozess dynamisch während der Programmausführung kreiert. Und für diese Ablage braucht er eben einen bestimmten Betrag an Hauptspeicher, und der ist natürlich nur begrenzt vorhanden, und insofern muss ein Prozess eine Anforderung stellen: ich brauche so und so viel Hauptspeicher, und die kriegt er dann oder er kriegt sie nicht, je nachdem, ob genügend zur Verfügung steht. Und wenn er fertig ist, kann er diesen Hauptspeicher wieder freigeben. Also der Speicher wäre ein Beispiel für ein Betriebsmittel, das bewirtschaftet werden muss, also explizit zugeteilt und wieder freigegeben. Was passiert, wenn man keine Betriebsmittelverwaltung hat, soll hier in einem einfachen Beispiel gezeigt werden. Wenn wir beispielsweise den Drucker als Betriebsmittel betrachten und uns jetzt zwei Prozesse vorstellen, die beide irgendwo in so einer Schleife zeilenweise irgendwelchen Text ausgeben. Wenn wir jetzt ohne Betriebsmittelverwaltung einfach erlauben, dass dieser Prozess mit dem Drucker bzw. mit dem Druckertreiber kommuniziert und da zeilenweise eine Ausgabe produziert, und wenn das eben verzahnt zwischen mehreren Prozessen geschieht, dann kommt zum Schluss nur Chaos raus. Dann gibt es mal eine Zeile von dem einen Programm und dann eine Zeile von dem anderen Programm. Und das ist üblicherweise nicht das, was man haben will, sodass man dazwischen geschaltet eine Betriebsmittelverwaltung braucht. Das heißt, der Prozess würde den Drucker erst belegen wollen, um dann seine ganzen zeilenweisen Ausgaben da rauszuschicken. Und erst wenn er fertig ist, will er den Drucker wieder freigeben, damit ein anderer Prozess darauf zugreifen kann. Das geschieht dann so, dass man so einen Betriebsmittelverwalter hat und diese ganze Nutzung des Betriebsmittels geklammert wird durch eine Belegeoperation vor Beginn der Nutzung und eine Freigabeoperation nach Ende der Nutzung. Und dann kommt das raus, was wir haben wollen. Je nachdem, wer zuerst ist, kommen dann eben die Ausgaben von Prozess X und dann die Ausgaben von Prozess Y. Ich habe hier die Analogie mal zu einem anderen Beispiel aus dem praktischen Leben. Wenn Sie zu einer Autovermietung gehen, dann können Sie auch nicht irgendwie auf den Parkplatz latschen oder sich den Schlüssel holen und einfach losfahren, sondern das Auto, was Sie mieten wollen, ist auch etwas, was unter gegenseitigem Ausschluss steht, was Sie also zuerst belegen müssen und dann freigeben müssen, beziehungsweise in diesem Fall mieten und zum Schluss zurückgeben. Und so ähnlich ist es eben auch bei Betriebsmitteln im Betriebssystem. Wenn exklusive Nutzung für dieses Betriebsmittel vorgesehen ist, dann muss es erst belegt werden vor der Benutzung und nach der Benutzung wieder freigegeben werden. Also ganz allgemein haben wir Betriebsmittel, die knapp sind, um die sich mehrere bewerben. Diese komischen Figuren sollen jetzt mal zum Beispiel Prozesse sein. Und diese Betriebsmittel sind von verschiedener Art und auch diese Akteure sind von verschiedener Art. Das können Benutzer sein oder Prozesse, die von irgendwelchen Benutzern gestartet wurden. Es können auch Threads sein als Teile eines Prozesses, wenn man diese Differenzierung hier machen möchte. Man kann Betriebsmittelverwaltung auch auf Hardware-Ebene sehen. Man kann also auch den Prozessor als einen dieser Aktivisten betrachten oder andere Hardware-Komponenten wie eine Netzwerkkarte, wenn es zum Beispiel um den Zugriff oder Zugang zu Übertragungskapazitäten geht. Betriebsmittel, typischerweise der Prozessor, wenn Prozesse gerechnet werden sollen, dann bewerben Sie sich ja um den Prozessor. Sie brauchen Speicher, wenn Sie mit anderen Prozessen kommunizieren, die auf anderen Rechnern laufen, brauchen Sie unter Umständen eine gewisse Bandbreite. Das sind alles Betriebsmittel, die man explizit anfordern muss, wenn man bestimmte Mindestanforderungen daran hat. Es gibt aber auch Betriebsmittel, die man nicht anfassen kann, wie zum Beispiel eine Datei oder ein Signal. Wir hatten über Signalisierung gesprochen. Wenn ein Prozess einem anderen ein Signal schickt mit so einer Signal-Operation, dann wird es in gewisser Weise von dem anderen Prozess, der Wait sagt, verbraucht. Also ohne dieses Signal kann der Prozess nicht weiterarbeiten. Insofern kann man es auch als ein Betriebsmittel auffassen. Genauso Nachrichten können Betriebsmittel sein, die verbrauchbar sind. Namen sind auch exklusiv zugewiesen. Wenn Sie irgendwie versuchen, einer Datei einen Namen zu geben, der schon benutzt wird, dann muss das Betriebssystem das merken und sagen, den Namen kannst du nicht nehmen, du musst einen anderen Namen nehmen. Also auch Namen sind Betriebsmittel. Und auch Farbe kann Betriebsmittel sein, weil die Speicher von den Monitoren haben manchmal auch nur eine begrenzte Kapazität für die Farbpalette zur Verfügung, sodass man auch hier eine Auswahl treffen muss und Farben oder Teilmengen von Farben explizit belegen und freigeben muss. Also, Betriebsmittel sind knapp und wenn sie knapp sind und wenn ihre Nutzung exklusiv erfolgen soll, dann ist Verwaltung sinnvoll. Wenn sie nicht knapp sind oder keine exklusive Nutzung stattfindet, dann brauchen wir sie auch nicht verwalten. Um ein bisschen auszuholen, worum es geht, nehmen wir mal ein Betriebsmittelproblem im Alltag. Nehmen wir mal diesen Fall eines Straßenabschnitts, der an einer Stelle einen Engpass hat und durch diesen Engpass passt zu einem Zeitpunkt nur ein Auto durch. Also dieser Straßenengpass wird exklusiv genutzt von einem Auto nur. Und die Frage ist, wie würde man dieses Engpass, dieses Betriebsmittelverwaltungsproblem in der Praxis lösen? Was macht man da? Bitte? Gas geben. Zu der Lösung kommen wir noch. Andere? Ampel, ja, Ampel. Oder man könnte auch sich eine Schranke vorstellen. Ampel oder Schranke. Und da unterstellen wir, dass es einen zentralen Betriebsmittelverwalter gibt, nämlich die Ampelsteuerung, die jetzt dafür sorgt, dass die eine Ampel auf Rot steht und die andere Ampel auf Grün, beziehungsweise die eine Schranke oben ist und die andere Schranke unten. Also zentrale Instanz entscheidet, es gibt einen Betriebsmittelverwalter. Diese Lösung, diese zentrale Lösung, die finden wir auch in Betriebssystemen. Das ist sogar die übliche, die Standardlösung. Also, wir haben hier ein Betriebsmittel, mindestens zwei Prozesse, die sich um dieses Betriebsmittel bewerben, die das nutzen wollen. Und die dürfen nicht direkt zugreifen, sondern die müssen sich sozusagen an den Betriebsmittelverwalter wenden. Und der sagt dann, du darfst und du darfst nicht. Beispiele in Rechensystemen sind etwa in Datenbanken, wo, wenn nebenläufige Zugriffe auf gemeinsame Daten stattfinden, man das in sogenannten Transaktionen realisiert. Und diese Transaktionen müssen dann auch auf diese Daten erst Sperren setzen, bevor sie auf die Daten zugreifen können. Und dafür gibt es auch einen entsprechenden Sperrverwalter, der dieses Ausschlussproblem löst. Dann bei der Hauptspeicherverwaltung, wenn ein Prozess einen bestimmten Hauptspeicherbereich belegt hat, dann wird sichergestellt, dass nur er auf diesen Speicherbereich zugreifen darf und kein anderer, weil sonst gäbe es ja Fehler. Und die Hardware stellt dann in der Regel sicher, dass auch die Zugriffe wirklich nur innerhalb der zugewiesenen Segmente möglich sind. Darüber werden wir aber auch noch später sprechen. Den Monitor haben wir schon kennengelernt. Diese Prozeduren, die der Monitor anbietet, sogenannte Entry-Prozeduren, die sind nur aufrufbar, wenn der Monitor eben zum aktuellen Zeitpunkt frei ist. Insofern ist der Monitor auch so ein zentraler Betriebsmittelverwalter. Und das Beispiel mit dem Drucker, das hatten wir gerade. Okay, Lösung 1, zentraler Betriebsmittelverwalter. So, kommen wir zurück zu unserem Problem. Was fällt uns noch ein an Möglichkeiten? Angenommen, es gibt keine Ampeln und es gibt keine Schranken an der Stelle. Was machen wir dann?
Schilder.
Schilder. Okay, Schilder ist gut. Noch was? Angenommen, es gibt auch keine Schilder.
Handzeichen.
Wunderbar. Genau, auf das Stichwort habe ich gewartet. Also, die Teilnehmer verständigen sich untereinander. Handzeichen, Lichthupe oder Regeln wie Berg geht vor Talfahrt. Wobei Lichthupe ja immer ein bisschen missverständlich ist. Lichthupe kann heißen, bleib bloß stehen, ich fahre. Es kann auch heißen, du darfst gerne vor, ich lasse dir den Vortritt. Also insofern sind Handzeichen vielleicht etwas weniger missverständlich als Lichthupe. Jedenfalls gibt es diese Möglichkeit auch im täglichen Leben, dass die Teilnehmer in irgendeiner Weise sich darüber verständigen, wer stehen bleibt und wer fährt. Übertragen in den Bereich der Informatik heißt das, es gibt keinen zentralen Betriebsmittelverwalter mehr, sondern es gibt hier so ein Abstimmungs- oder Kooperationsprotokoll zwischen den interessierten Parteien. Und das Ergebnis dieser Abstimmung muss eben sein, du darfst zuerst und dann komme ich oder umgekehrt. Auch das haben wir schon kennengelernt. Im Prinzip ist der Umgang mit kritischen Abschnitten und die Verwendung von solchen Sperren ein solches Protokoll, weil es ja in gewisser Weise auf Freiwilligkeit beruht. Die Prozesse müssen ja nicht diese Lock- und Unlock-Operationen da reinsetzen. Sie könnten ja auch riskieren, dass es schief geht oder gut geht. Insofern ist es eine Art freiwillige Abstimmung mit anderen Prozessen, wenn man solche Sperren benutzt. Anderes Beispiel auf Hardware-Ebene ist die Busarbitrierung. Wenn Sie mehrere Komponenten an einem Bus haben, die gleichzeitig senden wollen und der Bus aber zu einem Zeitpunkt nur einem zur Verfügung stehen kann, dann muss es auch einen Hardware-Mechanismus in diesem Fall geben, der sicherstellt, dass genau einer senden darf und wer senden darf. Das ist in der Regel auch so ein Koordinationsprotokoll. Und wenn Sie ein verteiltes System haben, wo die Prozesse auf unterschiedlichen Rechnern sitzen, trotzdem aber ein Betriebsmittel belegen wollen, das unter gegenseitigem Ausschluss steht und deswegen so eine Zugriffsreihenfolge vereinbaren müssen, dann gibt es auch relativ komplexe Algorithmen und Protokolle, die auch noch unter Fehlertoleranzaspekten sicherstellen, dass alle die gleiche globale Reihenfolge zum Schluss als Ergebnis vorliegen haben. Also, das war die Lösung 2, Verständigung. Ist das alles, was uns einfällt? Wie war nochmal die Lösung ganz am Anfang? Gas geben, genau. Gas geben gibt es auch in der Informatik. Also ich meine, wenn wir uns irgendwo im hintersten Sibirien befinden, hier mit unserem Straßenengpass, wo alle 3 Tage mal ein Auto vorbeikommt, dann ist vielleicht Gas geben wirklich gar keine so schlechte Option, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer entgegenkommt, eben verdammt gering ist. Und genauso kann es eben auch in der Informatik sein. Man muss natürlich riskieren, dass es kracht, aber das könnte man unter Umständen hinnehmen, wenn ja, der Crash irgendwie tolerierbar ist oder die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Crash verschwindend gering. Das haben wir auch in der Informatik. Unter Umständen verzichten wir auf jegliche vorherige Belegung, auf jegliche Abstimmung vorher. Wir greifen auf das Betriebsmittel einfach zu. Dann kracht es eventuell, dann müssen wir wenigstens feststellen, dass es kracht. Und dann müssen wir in der Lage sein, sozusagen den Schaden, der durch das Krachen entstanden ist, anschließend wieder zu beheben und das System wieder in einen akzeptablen, konsistenten Zustand zu bringen. Also würden wir solche Mechanismen dort einsetzen, wo eine Kollision unwahrscheinlich ist und der durch die Kollision entstandene Schaden reparabel. Wo gibt es das? Das gibt es wieder in Datenbanken, sogenannte optimistische Synchronisationen. Da greifen die Transaktionen oder Prozesse einfach auf die Daten zu. Es wird aber mitprotokolliert, wer wann in welcher Weise lesend oder schreibend zugegriffen hat. Und wenn man feststellt, da haben 2 gleichzeitig schreibend zugegriffen, das könnte eine Inkonsistenz der Daten zur Folge gehabt haben, dann setzt man praktisch die Transaktionen zurück. Das heißt, man stellt den Status quo ante wieder her und muss dann diese Transaktion einfach nochmal laufen lassen, in der Hoffnung, dass sie sich dann nicht in die Wolle kriegen. Ein anderes Beispiel ist das Ethernet-Protokoll. Man hat heute ja meistens geswitchtes Ethernet. Das heißt, jeder Teilnehmer hängt an so einem Hub oder an so einem Switch dran mit einer eigenen Leitung. Als das Ethernet eingeführt wurde 1976, und daher kommt auch der Name Ethernet, war das ein fingerdickes Koaxialkabel, was man in so einem Gebäude typischerweise da an den Fenstern entlang durch die ganzen Räume gezogen hat. Wirklich so wie ein Zeigefinger dick. Und jeder, der an dem Ethernet teilhaben wollte, der hatte so einen Adapter, wo er sich mit so einem Dorn in dieses Koaxialkabel reingebohrt hat. Und das war praktisch wie ein gemeinsamer Äther, wie Funk. Und deswegen hat auch jeder, der da dran hing, den ganzen Verkehr mitgekriegt, der da auf diesem Äther, auf diesem Stück Kabel ablief. Und wenn das so ist, dann kommt es natürlich dann, wenn jetzt 2 dort angeschlossene Teilnehmer gleichzeitig senden wollen, zu Konflikten. Das heißt, die Datenpakete, die da auf dieses Ethernet übertragen werden, die krachen ineinander. Und das passiert. Und dann muss man aber erkennen, dass diese Kollision stattgefunden hat. Das nennt man dann CD, Collision Detection. Und dann müssen die Pakete nochmal geschickt werden. Und jetzt muss man sicherstellen, dass das Gleiche nicht nochmal passiert. Also zwei wollen gleichzeitig senden, dann krachen die Pakete ineinander, dann merkt man das, dann sagt man, es hat nicht geklappt, ihr müsst nochmal. Und dann senden sie nochmal, dann passiert nochmal genau das Gleiche. Und das hat man beim Ethernet-Protokoll dadurch verhindert, dass in gewisser Weise jeder, der so eine Kollision erlebt hat, erstmal würfelt und in Abhängigkeit von seiner Würfelzahl wartet er kürzer oder länger, bis er einen erneuten Übertragungsversuch macht. Und auf diese Art und Weise wird das etwas stochastisch entzerrt, dieses erneute Übertragen. Und dadurch vermeidet man diese wiederholten Kollisionen. Das ist das CSMA-Protokoll von Ethernet, was eben darauf beruht, Kollisionen sind unwahrscheinlich und der Schaden, der auftritt, wenn es doch eine Kollision gibt, kann behoben werden durch erneute Übertragung. Also das sind die drei Varianten der Betriebsmittelverwaltung, die wir haben. Entweder einen zentralen Koordinator, der sagt, du darfst nicht, oder eine Aushandlung zwischen den Interessenten oder gar nichts, einfach zugreifen und hoffen, dass es gut geht. So, jetzt gibt es Betriebsmittel in unterschiedlichen Existenzformen. Wir haben das vorhin schon angedeutet mit Datei und Prozessor, die sind ja wirklich von anderer Art. Reale Betriebsmittel sind solche, die man anfassen kann. Ein Monitor, eine Tastatur, eine Maus, ein Prozessor, ein Stück Speicher, eine Festplatte, das sind alles reale Betriebsmittel. Und wie alles in der physischen Welt sind sie nur in begrenztem Umfang vorhanden und deswegen typischerweise zu verwalten. Ein virtuelles Betriebsmittel ist schon eine Art Abstraktion des Betriebssystems, wo das Betriebssystem den Nutzern vorgaukelt, dass von einem bestimmten realen Betriebsmittel mehr zur Verfügung steht, als wirklich vorhanden ist. Wir haben das in der Form des virtuellen Prozessors. Sie können sich nämlich vorstellen, dass ein Prozess aus der Sicht des Programms, was ausgeführt wird, wie ein virtueller Prozessor wirkt. Jedes Programm hat seinen eigenen virtuellen Prozessor zugeordnet, der dieses Programm ausführt. Und das Programm kriegt unter Umständen gar nicht mit, dass der virtuelle Prozessor nur ab und zu mal für ein paar Millisekunden dem realen Prozessor zugeordnet wird. Oder der virtuelle Speicher, wo man einem Programm vorgaukelt, dass es 4 GB Speicher oder Adressraum zur Verfügung hat, obwohl die Kiste vielleicht nur 512 Megabyte realen Speicher hat. Und die Idee, wir werden darüber auch noch reden, ist eben, dass ein Programm zu einem Zeitpunkt nur Teile seines Adressraums tatsächlich benötigt und das Betriebssystem automatisch immer die Teile in den realen Speicher holt, die im Moment gerade benötigt werden und Dinge, die nicht benötigt werden, auf die Platte rausschiebt. Und das Ganze geht vollautomatisch, ohne dass der Programmierer oder Benutzer irgendetwas dafür tun muss. Er hat einen virtuellen Speicher einer in großem Umfang zur Verfügung und muss nicht wissen, dass der reale Speicher sehr viel kleiner ist. Ähnlich ist es auch mit virtuellen Verbindungen im Internet, wo man auch den Eindruck haben kann als Benutzer, man hätte eine virtuelle durchgeschaltete Verbindung, obwohl in Wirklichkeit das Ganze über Pakete abgewickelt wird. Also ein virtuelles Betriebsmittel ist dazu da, vorhandene Kapazitätsbegrenzungen zu überwinden dadurch, dass durch organisatorische Maßnahmen dem Benutzer etwas anderes vorgegaukelt wird. Ein logisches Betriebsmittel ist sowas Ähnliches, aber bedeutet noch eine höhere Form von Abstraktion. Ein logisches Betriebsmittel ist nämlich etwas, was dem Benutzer mehr Komfort in der Nutzung zur Verfügung stellen soll. Ein Beispiel ist die Datei als Abstraktion der Festplatte. Wenn Sie als Programmierer direkt auf der Hardware arbeiten müssten, das heißt, Ihre Daten irgendwie in Form von einzelnen Blöcken auf der Platte verwalten müssten, dann wäre das für Sie sehr umständlich. Dann müssten Sie sich merken, welches Datum auf welchem Block liegt und wie die Reihenfolge der Blöcke ist und alles Mögliche. Das wird Ihnen erspart dadurch, dass das Betriebssystem Ihnen als logischen Datenbehälter eine Datei anbietet, in die Sie in irgendeiner Reihenfolge in beliebigem Umfang Daten speichern können. Und wie die und wo die auf der Platte abgelegt sind und wie man da drankommt, braucht Sie überhaupt nicht interessieren. Also eine Datei ist ein logisches Betriebsmittel, was aber dann natürlich immer auf ein reales Betriebsmittel abgebildet werden muss. Genauso können Sie sich auch vorstellen, dass ein Fenster, was bei Ihnen auf dem Bildschirm aufpoppt, so eine Art virtueller Bildschirm ist. Sie haben praktisch viele Monitore gleichzeitig, jedes Fenster ist ein Monitor, jedes Programm hat seinen eigenen Monitor zur Verfügung, aber der ist eben als logisches Betriebsmittel nur vorhanden, nur als Abstraktion eines realen Bildschirms. Und alle diese Monitore, alle diese Fenster müssen auf den realen Monitor abgebildet werden. Die liegen dann natürlich hintereinander und Sie haben das Problem, das richtige Fenster dann zu finden manchmal. Okay, also reale Betriebsmittel, virtuelle Betriebsmittel, logische Betriebsmittel. Das ist die Existenzform. Dann gibt es wiederverwendbare Betriebsmittel, das sind die meisten, und verbrauchbare Betriebsmittel, solche, die nach einmaliger Nutzung weg sind. Signale, Nachrichten sind solche verbrauchbaren Betriebsmittel. Der Prozess braucht sie, er kann ohne sie nicht weiterarbeiten, deswegen Betriebsmittel, aber wenn er sie benutzt hat, sind sie weg. Wäre schade, wenn zum Beispiel der Speicher auch ein solches wiederverwendbares Betriebsmittel wäre. Zum Glück ist er das nicht. Weiterer Aspekt der Klassifikation von Betriebsmitteln ist ihre Kapazität. Es gibt begrenzte und es gibt unbegrenzte. Über die unbegrenzten müssen wir uns keine Gedanken machen, weil wenn sie unbegrenzt sind, dann müssen sie auch nicht bewirtschaftet werden. Insofern interessieren uns hier nur Betriebsmittel mit einer begrenzten Kapazität. Dann gibt es die Unterscheidung, wie man an diese Betriebsmittel herankommt. Der übliche Weg ist der, dass der Prozess explizit das Betriebsmittel anfordert, indem er eine Belegeoperation aufruft. Also in C sagen Sie malloc, um irgendwie ein Stück Speicher zu kriegen. Es gibt aber Situationen, in denen der Prozess selbst gar nicht sagen kann, was er braucht. Wenn Sie sich an das Prozesszustandsdiagramm erinnern, da wird ein Prozess zuerst erzeugt. Das heißt, da gibt es dann einen Prozesskontrollblock, der für ihn angelegt wird. Und dann braucht er ja, um loslaufen zu können, ein Programm und Speicher. Und das Programm muss in den Speicher geladen sein. Aber der Prozess existiert ja noch gar nicht. Der existiert nur in Form eines Prozesskontrollblocks. Insofern muss ein anderer für ihn den Speicher belegen und das Programm belegen und das Programm da reinlegen. Und dann spricht man von einer Fremdversorgung im Gegensatz zur Eigenanforderung oder Selbstanforderung. Wenn wir dann so einen zentralen Betriebsmittelverwalter haben, dann kann auch das noch ein Klassifikationskriterium sein, ob der Betriebsmittelverwalter als Prozedur oder als Prozess realisiert ist. Das hat Auswirkungen auf den Aufrufer, weil wenn es eine Prozedur ist, dann ist der Aufrufer blockiert. Wenn es ein Prozess ist, ist er das nicht notwendigerweise. Zwischenbilanz. Wir haben also den Begriff Betriebsmittel eingeführt als umfassende Bezeichnung für alles, was ein Prozess zum Vorankommen benötigt. Der Begriff Betriebsmittelverwaltung ist dann von Bedeutung, wenn diese Betriebsmittel von der Art sind, dass eine exklusive Nutzung stattfindet, dass also ein explizites Belegen und Freigeben stattfinden muss, mit dem diese Nutzungsoperationen geklammert sind. Diese Betriebsmittelverwaltung, die eben hier sich in den Nutzungspfad reinhängt und dem einen den Zugriff erlaubt und dem anderen den Zugriff verbietet, soll eben sicherstellen, dass wir korrekte Abläufe haben, dass wir keine Verklemmungen haben, dass auch kein Verhungern stattfindet. Also letztlich soll jeder Benutzer irgendwann mal den Zugriff kriegen, soll also nach Möglichkeit ein faires Vorgehen sein, dass wir eine hohe Nebenläufigkeit haben und auch eine hohe Auslastung des Betriebsmittels, dass also diese Verwaltung sicherstellt, dass wenn immer das Ding frei ist und ein Interessent da ist, dass es dann auch wirklich zugeteilt wird. In der Praxis heißt das aber, diese hohe Auslastung, dass man zum Teil hier als im Rahmen des Betriebsmittelverwalters komplexe Optimierungsprobleme hat, zum Teil NP-harte Optimierungsprobleme, die man hier zu lösen hat und die man dann meistens auch nicht optimal löst, sondern irgendwie gut zu lösen versucht. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel für ein etwas komplexeres Betriebsmittelverwaltungsproblem. Wir haben inzwischen Parallelrechner, die mehr als 100.000 Prozessoren haben. Und wenn wir in so einem Parallelrechner mit 100.000 Prozessoren parallele Programme laufen lassen, dann braucht so ein paralleles Programm eine bestimmte Anzahl von Prozessoren, vielleicht 10.000, vielleicht 73.500 oder sonst was. Und es braucht diese Zahl von Prozessoren für eine bestimmte Zeit. Wenn wir also so ein Diagramm jetzt aufmalen, wo hier die Zeitachse ist und hier die Zahl der Prozessoren und diese Linie hier die maximale Zahl verfügbarer Prozessoren angibt, also in diesem Fall 100.000, dann ist jedes parallele Programm, was da ablaufen soll, darstellbar als ein solches Rechteck. Bedeutet, ich brauche so und so viele Prozessoren für so und so lange Zeit oder so viel Prozessoren für so lange Zeit. Also jede Anforderung wird dargestellt als ein solches Rechteck. Und jetzt hat so ein Betriebsmittelverwalter für diese ganzen Prozessoren oder Scheduler, sagt man in dem Fall auch, die Aufgabe, wenn er jetzt so eine Menge von solchen Anforderungen hat, also parallelen Programmen, die da abgearbeitet werden sollen, wie er diese Rechtecke so schachtelt, dass insgesamt die Gesamtzeit zur Bearbeitung aller dieser Programme möglichst gering ist. Das ist ein typisches Bin-Packing-Problem. Die Algorithmiker kennen das schon seit zig Jahren und haben sich damit beschäftigt. Und dieses zweidimensionale Bin-Packing-Problem, wie packt man unterschiedliche Gegenstände in Container begrenzter Größe, sodass man möglichst wenig Container benötigt, das ist bekannterweise NP-vollständig. Das heißt, sie finden keine optimale Lösung in polynomieller Zeit. Und dann gibt es dann eben heuristische Algorithmen, die eine möglichst gute Lösung für so ein Problem versuchen zu finden. Anderes Problem im Internet brauchen Sie gelegentlich, wenn Sie an Videostreaming denken, garantierte Bandbreiten. Sie möchten gerne von irgendeiner Quelle, hier beispielsweise ein Video runterladen, und das soll natürlich, also während des Runterladens praktisch sofort abgespielt werden, nicht zwischengespeichert werden, sondern so wie es kommt abgespielt werden, und dann brauchen Sie eben eine kontinuierliche Datenrate von der Quelle bis zum Ziel. Und um sowas hinzukriegen, gibt es sogenannte Reservierungsprotokolle für Bandbreite im Internet. Das hier heißt RSVP, Resource Reservation Protocol. Und das läuft so ab, dass vom Empfänger zur Quelle hier Reservierungsanfragen ablaufen, wie in einem solchen Baum. Und an den einzelnen Zwischenknoten versucht wird, dann diese Reservierung dann vorzunehmen. Und das klappt eben auch, wenn es keine Bäume sind, sondern das Ganze sich verzweigt. Wenn also zwei unabhängige Reservierungsversuche, hier zwei Empfänger E1, E2, die hier ein Video, was in A gespeichert ist, runterladen wollen und dafür eine Datenrate von 3 Megabit pro Sekunde brauchen, und hier ein anderer Empfänger, der von B etwas runterladen will und dafür 11 Megabit pro Sekunde braucht. Und dann muss man gucken, ob diese beiden Reservierungsbäume hier auf dieses reale Internet hier abbildbar sind, ob diese ganzen Datenraten über alle Links auch zur Verfügung stehen. Also über all das, das alles ist gemeint, wenn man im weitesten Sinne über Resource Management oder Betriebsmittelverwaltung redet. Wir fangen mit kleinen Brötchen erstmal an. Wir befinden uns ja nicht in verteilten Systemen, sondern wir haben nur einen einzigen zentralen Rechner, vielleicht aus mehreren Prozessoren bestehend, aber jedenfalls keine verteilten Probleme. Und wir betrachten jetzt erstmal den allereinfachsten Fall. Und das ist ein Betriebsmittel, was aus einem Exemplar besteht, sowas wie ein Drucker. Und das wollen wir haben und das wollen wir exklusiv benutzen. Und wie machen wir das? Naja, ganz einfach. Wir stellen zwei Operationen zur Verfügung. Die eine heißt Allocate, die andere heißt Release. Und das Ganze läuft so ab wie beim kritischen Abschnitt. Das heißt, wir fragen, ist das Betriebsmittel frei? Wenn ja, dann wird es belegt, wenn nein, dann blockiert sich der Prozess und wartet darauf, wenn es dann frei wird, aus diesem Blockierzustand gelöst zu werden. Und das macht unsere Operation Release. Wenn also der aktuelle Benutzer das Betriebsmittel nicht mehr benötigt, dann setzt er es auf den Zustand frei, guckt nach, gibt es irgendeinen, der darauf wartet, wenn ja, dann deblockiere diesen Prozess. Wenn keiner es haben will, dann muss man auch nichts tun. Und hier haben wir nochmal die Schleife eingebaut, um sicherzustellen, dass da keiner dazwischen witschen kann. Auch wenn der hier deblockiert wird von dem hier, der es gerade freigegeben wird, muss trotzdem nochmal abgefragt werden, ist es wirklich frei, weil hier zwischen das Betreten und das Deblockieren ein weiterer dritter Prozess kommen könnte, der Allocate aufruft und das Betriebsmittel als frei vorfindet. Deswegen hier die erneute Abfrage. Sodass man, wenn man jetzt so einen Schnappschuss machen würde und nur solche einzelne Betriebsmittel hätte, und wenn diese eckigen jetzt die Prozesse sind und die runden die Betriebsmittel, dann könnte das so aussehen: bestimmte Prozesse haben bestimmte Betriebsmittel belegt. Manche Prozesse wie der hier, die haben zwei belegt. Und andere Prozesse warten auf dieses Betriebsmittel. Das ist dieser rote. Und weitere Betriebsmittel sind frei, für die sich im Moment keiner interessiert. Was muss der Betriebsmittelverwalter wissen? Was braucht er für Daten? Im einfachsten Fall wirklich nur den Belegungszustand. Ist dieses Betriebsmittel frei oder belegt? Und eventuell wartende Prozesse, die eben blockiert wurden bei dem Versuch, das Betriebsmittel zu belegen. Wenn da ein bisschen mehr Strategie dahinter steht, zum Beispiel wenn auch Verdrängung möglich sein soll, dann braucht man etwas mehr Informationen. Zum Beispiel muss man wissen, wer ist denn der Prozess, der das Betriebsmittel im Moment gerade belegt hat, um es ihm beispielsweise entziehen zu können. Manchmal will man auch Statistik sammeln, manchmal müssen die Prozesse auch dafür bezahlen, dass sie ganz bestimmte Betriebsmittel benutzen. Also interessiert man sich für die mittlere Belegungsdauer, man interessiert sich für Auslastungsgrad, man will wissen, wann denn die aktuelle Belegung gerade stattgefunden hat, wiederum als Kriterium für irgendwelche Zuteilungsstrategien. Wenn man davon absieht, von diesen zusätzlichen Informationen, dann ist die vorhin gezeigte Einfachstlösung für eine Betriebsmittelverwaltung auch als C-Programm sehr einfach. Sie haben einfach nur diesen Status des Betriebsmittels, free and occupied. Sie haben eine Warteschlange für potenziell wartende Prozesse und diese beiden Operationen, allocate resource und release resource, mit genau dieser Funktionalität, wie wir sie gerade gezeigt hatten. So, interessanter wird es bei den Mehrexemplarbetriebsmitteln, aber vielleicht mache ich hier mal eine kleine Unterbrechung. Und versuchen mal was mit der Auflockerung. Das Elefantenjagdproblem. Problem für Informatiker gestellt, fange einen Elefanten in Afrika. Und Informatiker gehen ja systematisch vor. Sie erfinden also einen Algorithmus, der auf jeden Fall zum Ziel führt. Und in diesem Fall wäre es ein geografisches, vollständiges Ablaufen in zwei geschachtelten Schleifen. Also man fängt ganz unten an, von Süden nach Norden und jedes Mal, wenn man ein Stück weiter hochgekommen ist, von Osten nach Westen, also praktisch zwei geschachtelte Schleifen. Und jedes Mal, wenn man sich an einem Ort befindet, fängt man jedes Tier, was man sieht, vergleicht das gefangene Tier mit einem als Elefant bekannten Tier und bei Übereinstimmung hält man an, dann hat man nämlich seinen Elefant gefunden. Das ist also der Basisalgorithmus, auf den ein hier an dieser Hochschule ausgebildeter Informatiker sicher nach kurzer Zeit kommen würde. Die Frage ist, wie man das dann implementiert, diesen Algorithmus. Und das hängt jetzt stark davon ab, welche Programmiersprache man verwendet. Wenn Sie jetzt die einzelnen Programmiersprachen alle kennen würden, dann hätten Sie vielleicht noch etwas mehr Spaß daran. Alle gelesen? Gut, das nächste Mal geht es weiter. Es gibt auch mathematische Methoden der Großwildjagd. Auf die können wir ja nächste Woche dann mal eingehen. Nachdem Sie den Test erfolgreich hinter sich gebracht haben. So, mehr Exemplarbetriebsmittel sind solche, wie der Name sagt. Wir haben nicht nur eins, sondern wir haben mehrere, aber alle von derselben Sorte. Uns ist uns eigentlich egal, welche wir kriegen. Wir brauchen aber in der Regel auch mehrere davon. Zunächst mal die Einzelbelegung. Wir sagen jetzt wieder Allocate, aber wir wissen nicht, welches wir kriegen. Von diesen 7, die hier zur Auswahl stehen, sodass das Allocate einen Ausgangsparameter mitliefert, der einem eben sagt, man hat mir jetzt das Betriebsmittel mit der Nummer 3 zugeteilt. Und bei Release muss ich natürlich sagen, welches sich belegt hatte, um dann das Richtige auch wieder freizugeben. Interessanter sind die teilbaren Betriebsmittel und damit meinen wir sowas wie zum Beispiel Speicher. Das ist in einer bestimmten Menge vorhanden, 2 Gigabyte, und ist, abgesehen von einer Minimalgröße vielleicht, beliebig teilbar. Ich kann also 3.523.817 Byte anfordern. Und das meinen wir mit teilbar. Ich kann es beliebig stückeln und ich kann irgendwelche Stücke beliebiger Größe davon anfordern und kriege sie vielleicht auch. Sodass so ein Speicher dann eben aus solchen Einheiten besteht, kann man variieren, ob man jetzt so einen Speicher byteweise vergibt, ob also diese Zahlen hier Bytes bedeuten. Oder ob man ihn bitweise vergibt, könnte man sich auch vorstellen. Typischerweise vergibt man ihn seitenweise oder blockweise, sodass wir immer hier Einheiten von 1K, 2K, 4K, 8K Byte haben. Das wäre ein eindimensionales teilbares Betriebsmittel. Es gibt aber, wenn Sie jetzt wieder an die Parallelrechner denken, kann man sich auch 2- oder 3-dimensionale Betriebsmittel vorstellen. Denn diese 100.000 Prozessoren, die sind vielleicht in einem, also hardwaremäßig, als ein zweidimensionales Gitter verschaltet. Vielleicht auch als ein dreidimensionales Gitter verschaltet. In diesem Fall hätten wir dann ein Rechteck, ein Prozessorenrechteck oder auch einen Prozessorenquader. Und wenn man jetzt 512 Prozessoren belegen will, dann muss dieser Betriebsmittelverwalter aus diesem großen Quader einen kleinen Quader ausschneiden, der gerade die gewünschte Größe hat. Im zweidimensionalen Fall würden wir hier 6 Prozessoren haben wollen und der Betriebsmittelverwalter würde jetzt so 6 Prozessoren am Stück, also irgendwie so ein Teilrechteck, versuchen auszuschneiden. Das ist mit teilbaren Betriebsmitteln gemeint. Wenn wir so teilbare Betriebsmittel haben, dann ist es üblich, dass die zusammenhängend belegt werden. Das heißt, wenn ich ein Megabyte haben will, dann kriege ich dieses Megabyte am Stück und nicht irgendwie da was und dort was. Sodass die Allocate-Operation als Eingangsparameter angibt, ich brauche so und so viel, ich brauche die und die Größe und als Ausgangsparameter allocate die Anfangsadresse zurückliefert. Anfangsadresse dieses belegten Stücks. So, und die Freigabeoperation am Ende würde dann diese beiden Parameter wieder enthalten, würde sagen, ab Adresse so und so viel gebe ich jetzt so und so viel Byte frei. Wie macht man das in so einem Betriebsmittelverwalter? Die einfachste Form ist eine Bitliste. Wenn Sie sich vorstellen, Sie verwalten Ihren Speicher in 4K-Blöcken, dann würden Sie für jeden 4K-Block im Speicher so ein Bit bereithalten. Und eine 1 würde bedeuten, dieser Block ist belegt. Und eine 0 würde bedeuten, dieser Block ist frei. Und wenn Sie jetzt eine Anforderung haben nach 3 Blöcken, dann müssten Sie jetzt einfach diese Bitliste ablaufen und gucken, wann kommen hier 3 Nullen hintereinander. Das wäre hier der Fall. Und dann würden Sie diese 3 Blöcke belegen und dem Anforderer die entsprechende Anfangsadresse, nämlich diese Blocknummer, zurückliefern. Das ist dann praktisch der Belegungszustand unseres Speichers und wir hätten darauf entsprechende Operationen, wie zum Beispiel die Frage, ist denn überhaupt eine entsprechende Anzahl von Blöcken frei als Boolscher Operator? Und wenn sie frei ist, dann würde man sie belegt setzen, das heißt die entsprechenden Nullen zu Einsen setzen. Und wenn man es wieder freigibt, dann würde man die Einsen wieder zu Nullen machen, also die entsprechenden Bits zurücksetzen. Als Blockdiagramm sieht das dann so aus, wir rufen Allocate auf. Es wird erst geguckt, gibt es eine entsprechende Anzahl freier Betriebsmitteleinheiten. Wenn ja, dann belege sie. Wenn nein, dann blockiere den anfordernden Prozess und hoffe, dass, wenn er deblockiert wird, er dann erfolgreicher ist. Beim Freigeben heißt es einfach, die entsprechende Zahl von Betriebsmitteln wieder echt freizugeben, also auch in der Belegungsdarstellung zurückzusetzen und dann zu gucken, ist da ein Prozess wartend, der dieses Betriebsmittel haben will? Wenn ja, wird er deblockiert. Das heißt aber nicht, dass er dann zum Erfolg kommt. Also angenommen, der braucht 50 und die hat er nicht gekriegt und der hat aber hier nur 3 freigegeben und dann wird er sich erneut bewerben hier und wird feststellen, nee, meine 50 kriege ich immer noch nicht. Dann müssen also sehr viele hier dieses Release aufrufen, damit so eine große Anforderung erfüllt werden kann. Ja, hier das Ganze als C-Programm. Wir haben hier so einen Vektor, den Zustandsvektor, der einfach mit Nullen und Einsen angibt, ob das belegt ist oder frei ist und hier die Warteschlange für die blockierten Prozessoren. Ja, und was hier abläuft, ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Das, glaube ich, müssen wir hier nicht vertiefen. So, wenn wir jetzt viele Prozesse haben, dann ist diese Vorgehensweise, wie wir sie gerade gezeigt haben, etwas ungeschickt. Ich will mal versuchen, das an einem anderen Beispiel deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie hier in Berlin öfter in Konzerte gehen. Ist eigentlich auch egal, in was für eine Art von Konzert Sie gehen. Aber es gibt oft Situationen, dass das Konzert ausverkauft ist, dass man aber trotzdem hingeht und versucht, zurückgegebene Karten noch zu erwischen von Leuten, die eben vorreserviert haben, aber die Karten nicht haben wollen. Und so eine ähnliche Situation wie die hier tritt dann auch an der Kasse auf. Da stehen also Leute dann um die Kasse rum, haben vielleicht sogar Schilder in der Hand, ich brauche 3 Karten, ich brauche 1 Karte, ich brauche 5 Karten. Und der vom Kassenhäuschen, der kriegt Anrufe von anderen Leuten, die sagen, ich brauche meine 3 reservierten Karten nicht oder ich brauche meine 1 reservierte Karte nicht oder ich brauche meine 5 reservierten Karten nicht. Die Lösung, die wir gerade hier geschildert hatten, würde bedeuten, dass jedes Mal, jedes Mal, wenn hier einer anruft und ein paar Karten freigibt, die hier deblockiert werden, die Prozesse, und alle zum Kartenhäuschen rennen und ihre Forderung wieder vortragen. Also da würden 100 Leute jedes Mal zur Kasse stürzen und versuchen, zwei Karten zu kriegen, wobei eigentlich klar ist, dass nur einer von denen erfolgreich sein kann. Und deswegen würde der Mann im Kassenhäuschen oder die Frau im Kassenhäuschen vielleicht schnell auf die Idee kommen, sich zu merken, wer da rumsteht und wer wie viele Karten haben möchte, und die vielleicht auf einer Liste notieren. Und wenn zwei Karten zurückgegeben werden, dann würde genau die Person angesprochen werden, die als Erste auf der Liste steht und genau zwei Karten auch benötigt. Und das ist die Lösung, die wir hier jetzt vorsehen. Wenn viele Prozesse warten, dann ist es zweckmäßiger, nicht alle zu deblockieren, sondern nur die zu deblockieren, deren Anforderungen auch tatsächlich erfüllt werden können. Es nützt ja nichts, die Leute, die Prozesse zu deblockieren, nur damit sie bei der nächsten Nachfrage mit Sicherheit wieder feststellen können, meine Anforderungen sind immer noch nicht erfüllbar. Um das zu machen, muss der Betriebsmittelverwalter jetzt aufgebohrt werden. Er muss sich nämlich jetzt merken, wer hat wie viel haben wollen und nicht nur einfach die wartenden Prozesse in der Warteschlange halten. So, wenn dann die Prozesse in dieser Art und Weise oder ihre Anforderungen bekannt sind, dann kann die Belegung auch gleich in die Freigabeoperation eingebettet werden. Das heißt, wenn einer was freigibt, dann wird gleich im Rahmen dieser Freigabeoperation geprüft, gibt es irgendeinen anderen, der jetzt genau diese Zahl von Einheiten, die ich freigegeben habe, braucht, und dann kann der gleich, kann gleich das Belegen durchgeführt werden. Und insofern spricht man hier jetzt von einer Fremdbelegung. Und das gucken wir uns jetzt hier an. Allocate bedeutet also, wie bisher auch, ich möchte gern eine bestimmte Anzahl NUM von Betriebsmitteleinheiten, also Einheiten dieses teilbaren Betriebsmittels. Dann wird als erstes geprüft, ist diese Anforderung bestehend aus einer Prozess-ID und einer Zahl geforderter Betriebsmittel erfüllbar? Wenn ja, dann ist alles in Ordnung, dann werden die belegt und die Operation ist beendet. Wenn nein, dann wird diese Anforderung mit dieser kompletten Angabe in eine Warteschlange der Waiting Requests, WR, übernommen und der anfordernde Prozess blockiert. Wenn jetzt einer etwas freigibt, dann läuft der diese Warteschlange, wo die Anforderungen einsortiert sind, läuft der ab und guckt, gibt es da eine Anforderung in diesen Waiting Requests, die erfüllbar ist, nachdem ich jetzt was freigegeben habe. Wenn ja, dann führe hier gleich die Belegung durch für den, entferne ihn aus der Warteschlange der Waiting Requests und deblockiere den dazugehörigen Prozess. Wenn nein, dann muss nichts getan werden. Deblock S bedeutet jetzt, dass hier nicht der Erste in der Warteschlange, sondern ein gezielter Prozess P deblockiert wird, nämlich der, dessen Anforderungen wir hier als erfüllbar erkannt haben. Gibt es dazu Fragen oder ist das verständlich? Also ich habe es verstanden. Okay, dann machen wir mal weiter. Müssen wir das uns angucken? Will es jemand erklärt haben? Das ist wirklich nur die Umsetzung von dem hier. Und würde sagen, das ist eher was für die Nacharbeitung dieser Vorlesungsstunde. Aber wenn Sie Wert drauf legen, dass wir den C-Code durchkauen, habe ich auch kein Problem damit. Das ist wahrscheinlich so eine Stelle, wo hier so eine Trennung durch die Zuhörerschaft geht. Diejenigen, die mit C vertraut sind, die lesen das wie ein Dilbert-Comic. Und andere, die mit C weniger vertraut sind, die bleiben schon am zweiten Semikolon hängen und sagen, was soll das denn? Ich überlasse es Ihnen, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ansonsten müssen Sie mich bremsen. Bereits in dem Fall von eben sind wir so vorgegangen, dass wir von all den Anforderungen, also praktisch alle Kandidaten, die da Anforderungen gestellt haben, die sind wir abgelaufen und haben uns den herausgeguckt, dessen Anforderung jetzt erfüllbar ist. Das heißt, wir sind nicht mehr in einer First-Come-First-Served-Reihenfolge vorgegangen in der Belegung der Betriebsmittel. Und die Frage wollen wir jetzt etwas grundsätzlicher aufgreifen, nämlich die Kandidatenauswahlstrategie. Weil so ein Betriebsmittelverwalter ja nicht nur dafür zu sorgen hat, dass jeder mal drankommt, sondern auch noch dafür sorgen sollte, dass das Betriebsmittel möglichst gut ausgelastet ist, dass der Belegungszustand möglichst hoch ist und nicht irgendwie 2/3 dieses Betriebsmittels frei rumliegen, während gleichzeitig Anforderungen nicht erfüllt werden können. So, um das ein bisschen sauberer formulieren zu können, verwenden wir jetzt hier so ein paar formale Begriffe. Wir bezeichnen mit NF von T die Zahl der zum aktuellen Zeitpunkt T freien Einheiten dieses Betriebsmittels, mit NI die Zahl der von Prozess I geforderten Einheiten und mit W von T die zum Zeitpunkt T wartende Menge an Prozessen bzw. ihren Anforderungen. Wobei wir davon ausgehen, dass WT, das W als Warteschlange implementiert ist, bei der Neuankömmlinge hinten eingefügt werden. Die Standardstrategie bei der Betriebsmittelverwaltung ist natürlich FIFO oder First Come, First Served. Das entspricht ja auch der Erwartung aus dem Alltagsleben. Denn wenn Sie irgendwo anders sind, wo es solche Betriebsmittelprobleme gibt, in der Bank, bei der Post, im Supermarkt, gibt es auch das Betriebsmittelschalter, um das sich mehrere Leute bewerben. Und da bilden sich dann auch Warteschlangen davor aus. Und da ist Ihre Erwartung, dass der zuerst kommt, auch als erster bedient wird. Und wenn das nicht so ist, dann gibt es in der Regel Ärger. Und entsprechend ist auch unsere Erwartung hier, oder wir akzeptieren First Come, First Served als eine natürliche, sinnvolle Strategie. Der Nachteil von First Come, First Served ist, dass wenn jetzt vorne einer steht, der eine Riesenanforderung hat, die nicht erfüllt werden kann, weil einfach zu wenig Einheiten frei sind, dass dann andere Anforderungen, die dahinter stehen und erfüllt werden könnten, nicht erfüllt werden können, weil man ja auf diesem Prinzip First Come, First Served besteht. Also simples Beispiel, es sind 50 sind frei und da haben wir unsere Warteschlange Da hinten kommen die neuen Anforderungen rein. Und da ist einer drin, der will 60 haben. Und dann kommt einer, der will 10 haben, der will 15 haben, der will 6 haben und so weiter. Die könnten hier alle erfüllt werden, wenn wir nicht darauf bestehen würden, dass hier First Come, First Served gemacht wird. Der hier blockiert die alle und zwar so lange, bis hier die Anzahl der Freien endlich mal auf 60 hochgeht im dynamischen Betrieb. Und das sind Gründe, weswegen man dann eben von First Come, First Served abweicht und zum Beispiel First Fit ausprobiert. First Fit heißt, wir laufen diese Warteschlange ab, von vorne nach hinten, bis wir auf die erste Anforderung stoßen, die erfüllbar ist. Und das wäre die hier. Dann können wir die belegen, dann sind noch 40 frei, und dann machen wir das nochmal, dann können wir die auch belegen, dann sind noch 25 frei, und dann können wir das nochmal machen, dann können wir die auch belegen, dann sind noch 19 frei und so weiter und so fort. Ja? Ja, ich glaube, die kriegen wir noch, die Strategie. Also der Fall, der eben genannt wurde, war, wir haben hier 50 frei, der vorderste will 40, der hier will 25 und der hier will auch 25. Wenn wir jetzt First Come, First Serve machen, ist die erfüllbar. Wir haben dann noch 10 frei und können dann die nächsten Anforderungen nicht mehr erfüllen. Und das Argument war, lassen wir den doch liegen und erfüllen die beiden Anforderungen. Dann haben wir die 50 gerade vollständig vergeben und das Betriebsmittel ist optimal ausgelastet. Also es gibt keine freien Einheiten mehr. Das kann man auch machen. Das läuft dann auf, ich glaube, hier kommt es. Nee, kommt jetzt nicht. Habe ich in einer anderen Vorlesung die Variante. Das läuft dann auf Best Fit hinaus. Best Fit würde bedeuten, wir nehmen nicht die erste erfüllbare Anforderung, sondern wir laufen die komplette Warteschlange ab und suchen uns die Anforderung heraus, die am besten auf die Zahl der im Moment freien Betriebsmittel passt, die also sozusagen das Betriebsmittel am besten auslastet. Aber Ihr Vorschlag würde noch weitergehen und würde eben bedeuten, wir suchen uns eine Kombination von Anforderungen heraus, die aktuelle Zahl von freien Betriebsmitteln am besten erfüllt. Und das ist aber dann schon wieder ein kombinatorisches Optimierungsproblem, was zwar für so kleine Anzahlen noch einfach lösbar ist, was aber, wenn Sie das mal im großen Stil einsetzen wollen, dann wirklich polynomiellen Aufwand, exponentiellen Aufwand erfordern würde, sodass man das in der Praxis so nicht macht. Man würde eher iterativ hier Best Fit machen. Und dann würde es ja auch funktionieren. Sie würden jetzt reinkommen. Nee, würde nicht unbedingt funktionieren. Sie haben recht. Okay, also First Fit heißt, wir nehmen den ersten, der erfüllbar ist, und Best Fit heißt, wir laufen die komplette Warteschlange ab und nehmen die Anforderung, die am wenigsten freie Stücke übrig lässt. Und das ist in dieser Formel ausgedrückt. Wir nehmen die Differenz zwischen der Zahl der Freien und dem, was angefordert wird, und das soll minimiert werden. Wir nehmen also die Anforderung aus der Warteschlange, die erfüllbar ist, und diesen Ausdruck hier minimiert. Einen anderen Nachteil haben wir aber jetzt auch bei First Fit und Best Fit. Was passiert jetzt, wenn hier da vorne bei 50 Freien jetzt tatsächlich einer mit 60 steht und wir machen First Fit und da kommen immer wieder neue Aufträge rein für 10, für 3, für 17, für 23, dann werden die immer demjenigen hier vorgezogen und der verhungert. Also wieder das Verhungern-Problem, was man ernst nehmen muss und wofür man eine Lösung anbieten muss. Wir können nicht darauf hoffen, dass das nicht passiert. Weil auch hier gilt Murphy's Law, wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch schiefgehen und dann bleibt der auf immer und ewig, jedenfalls viel zu lange in dieser Position da vorne hängen und hat keine Chance. Ein anderes Problem ist, dass wenn man beispielsweise Best Fit verwendet, Best Fit heißt ja, ich muss die ganze Warteschlange ablaufen und wenn die lang werden kann, also weiß nicht, 1000, 2000 Elemente, dann ist dieser Aufwand, dieser Suchaufwand eventuell zu groß. Man muss auch immer dran denken, gerade auch in dieser Vorlesung sollten Sie dran denken, dass wir immer auch an eingebettete Systeme oder eingebettete Systeme im Kopf haben müssen. Und bei eingebetteten Systemen hat man oft Realzeitanforderungen. Also denken Sie an den Airbag, der auslösen muss. Und da müssen wir obere Schranken angeben können für eine solche Operation. Und wenn eine solche Operation, wenn die Dauer einer solchen Belegeoperation O von N ist, mit N der Anzahl der Elemente in der Warteschlange und wir keine obere Schranke für N angeben können, dann können wir auch keine obere Schranke für die Laufzeit dieser Operation angeben und können keine Garantien machen, wie lang eine bestimmte Aktivität dauert. Und da hilft uns so eine Strategie, dass man sagt, wir machen zwar Best Fit, aber wir laufen nicht die komplette Warteschlange durch, sondern wir betrachten nur die ersten 10 Elemente. Das heißt, wir legen einfach ein Fenster konstanter Länge drüber und sagen, der Rest ist uns egal. Wenn wir die ersten 10 Elemente uns angucken, dann haben wir schon eine deutliche Verbesserung gegenüber einer First-Come-First-Served oder einer First-Fit-Strategie. Also das, um den Aufwand zu reduzieren, beziehungsweise obere Schranken für den Aufwand grundsätzlich angeben zu können. Man kann dieses Fenster auch dafür verwenden, das Problem des Verhungerns zu lösen. Verhungern trat ja dann auf, wenn wir First Come, First Serve, wenn wir First Fit machen oder Best Fit machen und der Erste hier in der Warteschlange immer übergangen wird, weil seine Anforderung gerade nicht erfüllbar ist. Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben so ein Fenster und das Fenster hat eine ganz bestimmte Länge L. Also innerhalb dieses Fensters suchen wir dann den optimalen Kandidaten uns raus. Aber jedes Mal, wenn wir nicht die Anforderung ganz vorne genommen haben, sondern die übergangen haben, machen wir das Fenster eins kleiner. Und nochmal eins kleiner und nochmal eins kleiner und nochmal eins kleiner. Sodass nach maximal L minus 1 Belegungsvorgängen die Fenstergröße auf 1 zusammengeschrumpft ist. Und dann umfasst unser Fenster nur noch die eine Anforderung, die ganze Zeit übergangen wurde. Und dann müssen wir sie nehmen. Insofern können wir sicherstellen, dass eine Anforderung, wie groß auch immer sie sein mag, mithilfe dieses Mechanismus maximal L minus 1 Belegungsvorgänge lang in dieser Warteschlange verbleibt und dann nach endlicher Zeit daraus gelöst wird. Das gibt es durchaus, dass man so Strategieumschaltung hat. Also man hat unterschiedliche Belegungsstrategien und je nachdem, welche Anforderung läuft oder welches Verhalten wahrgenommen wurde von den Prozessen, man zur einen oder zur anderen Strategie umschaltet. Das gibt es schon. Okay, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, eine Pause zu machen. Pause bis zum nächsten Mittwoch und denken Sie dran, wir beginnen mit dem Test. Seien Sie also bitte 5 bis 10 Minuten vorher da. Schöne Woche noch.